Das sind Ingenieure, die vermessen. Die sind auch nicht lustig. Das sind keine Leute, die begeistert sind vom Essen, sondern die sezieren. Die gehen rein, die haben auch nicht so viel Spaß beim Essen, weil sie am Ende des Tages das Ding zerlegen. Nach allen Kriterien, die lassen sich nicht kaufen durch die Begeisterung. Wir gehen hin, sind anonym, essen,
ist zahlen. Ist das wirklich so?
Es ist so. Es ist so. Es ist.
Also ich habe das Gefühl, in der Branche kennt sich ja doch irgendwie jeder. Okay. Das ist in Deutschland anders. Vielleicht ist es mein österreichischer Blick.
Ja.
Mein österreichischer Blickwinkel. Hat er nicht gesagt. Ja, du musst selber lachen.
Da lache ich jetzt nur.
Ja,
da lache ich.
Ja.
Ja. Punkt.
Herzlich willkommen zu Spruch mit Sprudel. Der Kalk und Kegel Podcast für Gastronomie, Sommelerie und Wahnsinn. In Partnerschaft mit unserem Lieblingsdealer für Sprudel aus aller Welt. Von Sekt über Cava und Cremant bis hin zu Prosecco und Champagner. Schaumweinkontor. Und weil wir Bier genauso lieben wie Wein, ein großes Danke an unseren zweiten Podcast-Partner. Das Stiegelgut Wildshut. Österreichs erstes Biergut, in dem Kreislaufwirtschaft und Genuss eins werden. Aha. Begrüßt dich unser Host Max Zankl.
Herzlich willkommen zum Kalk und Kegel Podcast Gastronomie, Sommelerie, Wahnsinn. Ich darf euch heute spät in der Nacht aus dem verregneten München begrüßen. Sitz beim lieben Hans zu Hause. Herzlich willkommen, Hans Fink, in unserem Podcast. Danke fürs Willkommen heißen bei dir zu Hause. Entschuldigung die späte Störung zur Nacht. Du, Hans, du bist ja ein absoluter Medienprofi, bist ein Connoisseur. Aber auf das kommen wir alles noch zu sprechen. Uns juckt's unter die Fingernägel. Was geht beim Gourmet in Deutschland gerade ab? Was passiert da gerade?
Erstens vielen Dank, herzlich willkommen ebenso. Ja, freut mich, dass wir uns hier treffen und darüber reden. Was geht da ab? Für mich ist es ein Kapitel, das ist zu. Das haben wir beendet. Derjenige, diejenige, das Unternehmen, das dieses Kapitel neu aufschlagen wird, weiß ich nicht, wissen wir auch noch nicht, wer es wird und wer das alles macht. Aber ich glaube an die Marke, ich glaube an die Qualität, die die Marke auch von den Gründern her hat. Mhm. Und wenn das wer ist, der sich mit dem Thema sowohl qualitativ als auch leidenschaftlich, so wie wir es auch gemacht haben, auseinandersetzt, dann finde ich das sowohl für uns wichtig, weil wir haben ja Jahre daran gearbeitet, dass man das gescheit macht.
Und wie lange warst du verantwortlich oder ihr im Team dafür verantwortlich?
Mich hat Wolfgang Rosam angerufen und hat gesagt, die Lizenz von Gourmet ist in Deutschland, ist auf dem Markt und vielleicht haben wir eine Idee, wie wir das machen. Ich war damals bei Burda und wir haben mit einem Rosam auch über Falstaff und Kooperationen gesprochen. Und dann habe ich irgendwann mal auf dem Weg den Rosam verloren auf dieser Frage, aber auf jeden Fall Gumio gesigned und habe gesagt, das mache ich mit dem Burda Verlag. Gab es auch viele gute Überlegungen, die das Testen und das Fine Dining mit der Reichweite von Burda zu verbinden.
Okay.
Was ja am Ende des Tages auch ein Erfolgsrezept von Ringier in der Schweiz ist mit Gourmet. Da funktioniert das mit dem großen Verlag ja auch sehr gut. Und dementsprechend habe ich damals gesagt, komm, wir signen sowohl Deutschland als auch Italien und entwickeln die Marke. Und irgendwann über die Zeit, das sind jetzt dann genau 5 Jahre gewesen. Also
Burda war davor aber nicht wirklich im Restaurant-Business.
Im Restaurant-Business gar nicht.
Genau, also medial nicht im Restaurant-Business, sondern eher Focus TV, glaube ich.
Ja, genau. Also Burda selbst ist.
Und das muss einordnen können ein
bisschen. Genau. Burda hat, sage ich mal, klassisch viele Rezeptzeitschriften, auch durchaus eine gute Marktstellung in so einem, sagen wir mal, Medium. Also es ist jetzt nicht die High-Class-Positionierung, wie es Gumio ist, aber so im Mitbereich, so in der Mitte, machen sie große Zeitschriften, sehr viel Reichweite über Rezepte, über Inspiration zum Kochen.
Ja.
Aber
zu Hause viel.
Ja, genau, sehr viel für zu Hause. Und ich dachte damals im Top-End-Bereich, bei dem Luxusbereich, ist Burda auch gerade im Bereich Fashion mit der L und Harper's Bazaar und solchen Themen im Lifestyle-Bereich sehr gut, mit Fokus gut aufgestellt. Man darf die Bunte nicht unterschätzen, die hat auch in diesen Themen extreme Reichweiten. Und dann habe ich gesagt, verbinden wir diese Kompetenz sowohl, das darf man nicht ganz vergessen, wir nehmen ja in Deutschland insofern eine Sonderstellung ein, weil bei uns eigentlich der Wein und die Weinvertestung eine noch größere Rolle spielt in der Branche und auch wirtschaftlich als am Ende des Tages die Restaurantkritik. Also okay. Der Weinguide ist 40 Jahre da draußen und 40 Jahre lang eigentlich mit die Instanz für die Vertestung von vor allem deutschen Wein. Insofern hat Wein auch immer eine Rolle gespielt und das auch den anderen Marken von Burda zur Verfügung zu stellen und damit auch die Reichweite zu organisieren, war damals der Plan. Und eineinhalb, zwei Jahre später, also wir haben es gesigned und sind direkt in die Pandemie rein, damit keine Restaurant-Testings, damit auch die Zugänge nicht. Wir haben es trotzdem rausgebracht, sind trotzdem erschienen. Wir haben Auflagen gehabt damals, dass wir die Weintestings mit Maske veranstalten sollen, wir gesagt haben, dann können wir es uns gleich sparen, weil da werden wir nicht verkosten können. Also ja. Waren extreme Herausforderungen, aber trotzdem ist regelmäßig erschienen. So, dann habe ich damals, als ich bei Burda raus bin, gesagt, okay, ich übernehme die Lizenzrechte, ich übernehme die Aufgabe und mache es eben selbst. So, das haben wir jetzt 5 Jahre gemacht.
Ja.
Und um die Frage nochmal zurückzukommen, 5 Jahre war die Zeit, das ist auch der Lizenzzeitraum, die 5 Jahre sind vorbei, wir wollen es nicht mehr weitermachen, aber am Ende des Tages, wie gesagt, glaube ich, wenn wer da reingeht und das ernst nimmt und gut macht, dann kann er die Marke und das Thema auch sauber weiterführen.
Bist du dem guten Essen und dem guten Trinken immer noch trotzdem treu, auch ohne Gourmet?
Ja, das war davor schon da, das ist auch danach da, wobei mir bei dem guten Essen immer die größte Rolle spielt, welche Qualität und welche Inspiration. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir vermitteln müssen. Wir haben ja in Deutschland irgendwann mal die Kommunikation über die Punkte beim Gourmet nicht mehr offensiv kommuniziert. Also du konntest sie nachvollziehen, aber wir haben eigentlich nur noch gesagt, 5 Hauben, 4 Hauben, 3 Hauben, 2 Hauben.
Das war auch, glaube ich, ein bisschen Streitpunkt dann, glaube ich.
Absoluter Streitpunkt, ja. Letztlich, du konntest es immer nachvollziehen, aber wir haben es nicht mehr so offensiv kommuniziert, weil wir sagen, Köche nach Schulnoten zu beurteilen, ist irgendwie fragwürdig. Ich bin beim Wein anderer Meinung. Da glaube ich, da sind es wirklich Punkte, wo
und ein Wein hinkommt. Muss,
ja, und wo ein Wein hinkommt und auch ein Ding. Ich halte das Prinzip von Michelin wesentlich sachlicher und klarer und ehrlicherweise in über 40, 42 Ländern damit weit, weit, weit weg von Gourmet mit ihren 10 Ländern, halte ich für das richtige Thema. Du hast verschiedene, nicht zu komplizierte Klassen. Da ist einer an der Spitze und da gibt's eine Spitzenklasse. Und dann gibt's unten die Einsteiger. Die haben genauso Recht, erwähnt zu werden.
Voll.
Aber hör mal auf mit 16,5 oder 17.
Und dann entscheiden wir, ob vorbei. Eine oder zwei oder zwei oder drei Hauben.
So. Ja, was ist denn das? Ja, also.
Was ist der Unterschied? Du hast nur 2 und ich habe 3. Aber ja. Was ist da genau der grobe Unterschied?
Der grobe Unterschied ist nicht, der ist mathematisch vielleicht logisch, der ist in der Qualität irgendwann mal nicht mehr nachvollziehbar. Und das halte ich auch für falsch. Ich halte es für richtig, dass du sagst, es gibt Gewichtsklassen.
Ja.
Und es gibt auch Leute, die zu Recht sagen, Betriebe, wir wollen gar nicht in die andere Gewichtsklasse, wir wollen gar nicht dorthin. Und andere wollen dorthin und entwickeln sich dorthin.
Ja.
Basta.
Aber es ist halt dann problematisch, wenn du zwischen 18, 5 und 19 immer hinherhüpfst und sagst jetzt.
Und was sage ich dann?
Was du, ist jetzt?
Du hast jetzt 0,5, weil die Soße mit dem Punkt so war, dass sie uns nicht so überzeugt hat.
Ja, genau, oder du siehst irgendwo Punkte ab, die du nicht nachvollziehen kannst, weil dann fehlt auf einmal ein Servicepunkt, ein Weinkartenpunkt, so.
Ja, genau.
Aber glaubst du, dass auch ein gewisser Punkt ist, der die Relevanz eines Gourmet oder vielleicht auch Falstaff ein bisschen niedriger gemacht hat, weil halt einfach das für viele nicht ganz nachvollziehbar war, warum der eine Punkt drauf, der andere war runter. Ich habe es in Österreich noch mitgekriegt, da war dann auch mit den 5 Hauben das Thema. Es war dann irgendwie jeder ein Haubenrestaurant. Also es wurde aber nicht verglichen, 5 oder 4 oder 3, sondern also jeder war ein Haubenrestaurant. Ob das dann einfach ein bisschen sich verdünnt dann und oder dass es zu viel verdünnt? Glaubst du das?
Nein, ich bin da bei dir. Also
zu viele Haubenlokale ja auch nicht.
Ist auch nicht
förderlich. Weil ja. Ich glaube, dass auch Leute sehr viel Respekt vor Hauben und Sternen haben.
Ja.
Dass manche Leute sagen, vor allem im ländlichen Bereich, ich weiß nicht, ob ich jetzt da nochmal hingehen möchte, weil eigentlich will ich nicht in ein Sternerestaurant gehen oder ich will nicht Hauben essen gehen, sondern ich will gut essen gehen.
Ja. Das ist ein Riesenpunkt. Da gebe ich dir total recht. Und ich glaube,
Deutschland hat auch immer auf 5 Hauben gesetzt.
Ja, wir haben. Wir
also ihr habt in Deutschland. Hauben.
Ja, ja.
Also Österreich ist nachgezogen eigentlich. Oder Deutschland. Ja,
also die Mio und Go haben damals gesagt, wenn du in die 20 Punkte kommst, damit 5 Hauben top bist, dann ist es gottgleich und das kannst du gar nicht erreichen. Also insofern durfte in Frankreich diese 20 eigentlich nicht vergeben werden, weil es wäre ja gottgleich. Und sie haben eigentlich diese 5 nur denen gegeben, die Lebenswerke haben. Bocuse früher, also Köche, die so weit oben stehen,
ja, klar,
dass sie eigentlich, was ich nicht falsch finde, weil das ist wiederum die Kritik an Michelin, einem verdienten Koch, der hervorragend kocht wie Heberlein im Elsass, der immer 3 Sterne hatte, irgendwann am Sonntag einen Brief vorbeizubringen, in dem steht, jetzt hast du nur noch 2 und für den bricht dein Lebenswerk zusammen, ist irgendwann mal blödsinnig und affig. Also ja, vor allem, wenn du sagst, er hat nie anders gekocht, der hat jetzt.
Aber anders als blödsinnig ist es auch, wenn ich sage, er kocht seit 50 Jahren 2 Sterne, und weil er seit 50 Jahren 2 Sterne kocht, kriegt er so einen 3.
Er ist auch fragwürdig.
Ist auch, also,
ja, also deshalb, ich glaube.
So beide Richtungen sind so.
Beide Richtungen sind Ding. Ich glaube, Leute sollten nachvollziehen, mit der ersten Haube wollen wir ja eigentlich nur sagen, und das tun wir ja jetzt heute mit unserer eigenen Kritik auch weiter, also unabhängig von Gomio, wir machen ja weiter, wir ranken die Hotel, die Restaurants, wir zeichnen Restaurants aus und das mittlerweile in 4 Ländern. Und wir sind der festen Überzeugung, dieser erste Eintritt, wie wir ihn bei der Haube verstanden haben und auch jetzt verstehen mit unseren Diamanten, ist, du kannst eine Qualität erwarten. Was unterscheidet denn eigentlich das Gasthaus vom Gasthaus mit dem Diamanten oder mit der Haube früher? Mhm. Dass da hinten wer steht, der macht sich Gedanken, der ist kreativ, der hat tolle Produkte, der macht etwas, was nicht einfach nur Pflicht ist, sondern da ist eine leichte Kür drinnen, da ist was Besonderes drin.
Aber das wurde ganz klar zu wenig kommuniziert.
Das ist viel zu wenig kommuniziert.
Weil so, wir, diese Art und Weise.
Richtig, weil wir immer nur nach oben schauen und uns ganz toll finden, wie wer jetzt da oben toll ist. Deshalb sage ich auch, 50 Best trägt nicht dazu bei, dass wir verstehen.
Es geht ja um Sport.
Na, das ist.
Tut so, als wäre Sport.
Ja, genau.
So, ich trainiere so viel, dass ich das erkochen kann.
Genau. Und dann stehst du davor und sagst, okay, das beste Lokal in Italien ist der Lido. Gegen Lido am Gardasee kann man nichts haben. Das ist alles in Ordnung. Nur ist es das beste Italien. Der führt die italienische Liste an und so. Und das wissen wir alle. Geh mal nach Italien und erlebe von Kalabrien, Apulien, Norditalien, Lombardei, Mittelitalien, Toskana. Du kannst so fantastisch essen, dass das Lido definitiv nicht die Instanz sein kann, das beste Lokal Italiens zu sein. Und da schüttelst du nur den Kopf. Das ist Verwirrung, das ist Marketing, das ist Nestle, das ist Pellegrino. Da wird einfach im Grunde genommen ein Best-of gemacht. Ich denke,
Augen aus wie Schrei. Ja,
und was du gut gesagt hast, ist, die Qualität fängt mit der ersten Haube oder mit dem ersten Diamanten an. Nicht mit den 5. Die 5 sind hervorragend. Chapeau. Ja. Jeder, der sich diese Qualität erkocht, und ich weiß, wir haben gerade off-records vorher über Jan gesprochen, ja, die Leistung, die der da hinstellt, dass er dort ist, die ist immens. Und
die Konstanz ist zu halten.
Und die Konstanz zu
Disziplin.
Halten. Ja. Der ist angestellter Koch im Bayerischen Hof. Er kocht 3 Sterne, muss er nicht machen, stand auch nicht in seiner Thematik. Hat 1. gemacht, 2. gemacht, 3. gemacht, geht raus, eröffnet ein Lokal, kriegt wieder 3. Sensationell, ja, sage ich, Chapeau. Deshalb nichts gegen diese Spitzenleistungen von den Köchen. Nur wir dürfen das nicht daran festmachen. Wir müssen es daran festmachen, dass eine Qualität beginnt in einem Kosmos, wo die erste Haube und der Stern ist zu weit oben. Und da bringt man der Bib Gourmet oder Gourmand oder der Tipp bringt man nicht viel, weil ich ja gar keine Relevanz habe. Ich sage einfach nur, ja, der ist im Michelin. Aber es gibt genug Köche, die sagen, ich will gar nicht den ersten Stern haben, weil das kompliziert meine Karte, meine Gäste. Genau,
ich bleibe lieber als Empfehlung drinnen.
Und deshalb das Prinzip, dass man die Kategorie auf 5 nimmt und sagt, okay, wir haben eine größere Bandbreite und wir fangen halt beim Gasthaus an, das ausgezeichnet ist, finde ich nicht schlecht. Aber deswegen...
Aber das muss kommuniziert werden.
Das muss kommuniziert werden, weil sonst bist du genau da, wo du bist. Nämlich, oje, da ist jetzt irgendwie, die sind jetzt ausgezeichnet, dann wird es gleich mehr kosten.
Ich habe die Debatte auf dem Podcast auch gehabt. Das ist auch in Weinkarten, also so schön, finde ich auf der Weinseite dann in dem Fall. Ja. Aber die teuersten Weinkarten findest du in 1 bis 3 Haubenrestaurants. Nicht in die 4, 5 Haubenrestaurants. Ich rede Österreich für sich jetzt mal einfach. Also gehe in Steyrreck, ich gehe zu den Oberhaus und da trinke ich großartig. Da trinke ich fair kalkulierte Weine und großartig ausgewählte Weine. Nicht eine Weinkarte mit 100 Positionen, die auf einmal dann eine 5er-Kalkulation fährt. Ja. Und das ist halt dann bei den Menüs auch so. Die Leute gehen dann hin und es wird ein falscher Eindruck, so, hey, ich habe jetzt 2, 3 Hauben, ich kann verlangen, was ich möchte. Ja. Das ist halt auch nicht, die Leute sind ja nicht.
Ja, das ist falsch.
Also der Konsument, ja, die sind ja deppert, ja, sage ich so schnell.
Absolut nicht.
Also, wenn er Geld ausgeben möchte.
Den darf man nicht unterschätzen. Und das Schlimmste, egal für die Leute, ist, wenn die Leute sich verarscht fühlen, weil sie zu viel gezahlt haben für das, was sie bekommen
kommen
haben.
Kommen nicht mehr.
Und dann kommen sie nicht mehr.
Du, wir selber auch nicht, ganz ehrlich.
Nein, natürlich.
Wir selber auch nicht. Das ist ja die uns die Bubble auch so, dass es so geht. Man sagt, hey, ehrlich gesagt, eh war nett, aber muss ich jetzt nicht nochmal machen.
Wir haben bei der Weinkarte, weil du das ansprichst, eine spannende Beobachtung. Wir haben hier zum Beispiel hier, gar nicht so, 15 Minuten weg, ein Gasthaus, Restaurant, Johannas. Er hat eine der besten Weinkarten Deutschlands. Warum? Weil der Vater schon begonnen hat, Wein zu sammeln, Wein einzulegen und du siehst da Preziosen im Keller, die du in vielen Top-Restaurants gar nicht siehst. Ist immer sehr auch abhängig davon, ist der Wirt, ist die Familie, die das macht, hat die schon lange sich mit solchen Themen beschäftigt und dann holen die Preziosen aus dem Keller, wo du dir denkst, da Wahnsinn, das wirst du in München in wenigen Restaurants auch auf der Top-Lage so eine Qualität hinkriegen.
Aber das geht auch andersrum. Weil die Veronika und Johannes im Gasthaus zum Was haben ja nicht jetzt von den Eltern großartig viel Wein gehabt. Nein. Und haben sie das halt auch wieder aufgebaut. Also, genau, also das muss auch nicht über die Generationen übergangen sein. Natürlich ist es toll, wenn dein Papa, wenn du in den 30er Jahren Bordeaux gekauft hast, na super, ist das lässig. Also wenn ein junger Mensch wie mir erklärst, der 95 geboren ist, na, das war alles so super günstiger, das freut mich. Jetzt ist es nicht mehr. Jetzt ist es nicht mehr so. Es
wird wieder günstiger.
Es wird günstiger, aber sicher nicht in die Stratosphären wie damals.
Nein.
Aber es wird runterfallen, das ist ganz klar. Wieso wird es runterfallen, Hans? Wieso werden die Preise im Bordeaux fallen?
Naja, weil die Spitzenweine haben natürlich immer, also der Bordeaux-Wein insgesamt kämpft, wie alle damit kämpfen, dass der Weinkonsum insgesamt zurückgeht, dass am Ende des Tages die Leute sich teilen zwischen Spitzenlagen und Billigwein und das mittlere Segment, was eigentlich ein sehr schönes ist und ein leistbares ist, das kämpft. Das kämpft extrem.
Ja.
Und das ist in allen Themen so. Zweitens glaube ich, wir haben eine extreme Hyper-Thematik gehabt, dass diese ganzen Weine immer teurer wurden. Das geht gerade selbst im Burgund. Und es wird nicht total runtergehen, zurückgehen, aber es normalisiert sich ein bisschen. Es ist sozusagen dieser wahnsinnige Hype, der kommt so ein bisschen wieder runter. Und damit kommst du dann auch wieder dahin, wo du sagst, okay, welche Qualitäten, du wirst dadurch, dass alles, die Burgunder-Top-Lagen, die Bordeaux-Lagen sind limitiert, du hast limitierten Zugang, also wird das immer ein Preisthema haben. Das glaube ich schon. Aber
das Burgunder-Bordeaux ist ja der grobe Unterschied, ja ganz klar. Burgund gibt es halt wirklich wenig Menge, nur Bordeaux Chateau XY, das ja auch einen tollen Namen und Geld kostet, produziert halt 200.000 Flaschen.
Ja.
Gewisse Rothschild-Weingüter produzieren diese Mengen an Flaschen und da fragst du am Ende des Tages, wo soll es hin? Wer kauft es noch? Weil der Preis ist an der Decke, wie du sagst. Ja. Das sinkt eher und dann sage ich Menschen, kauf den Wein, weil er wird in 10 Jahren mehr wert sein. Es wird sich nicht mehr ausgehen. Oder diesen Step nochmal machen. Ich glaube nicht mal, dass es in 10 Jahren, dass man sagt, boah, aber Bordeaux vor 10 Jahren waren so viel günstig.
Ja.
Also kann ich mir nicht vorstellen. Oder kannst du dir das vorstellen? Besser gesagt.
Ich kann mir vorstellen, dass du, wir hatten das auch mal als Thema, dass du Weingüter mit Lagen.
Ja.
Die Lagen sind begrenzt, die Lagen sind bekannt, die Lagen sind sehr gut, sind auch teilweise Monopollagen. Der wird nie runtergehen, der
Preis. Nein. Geringe Mengen.
Aber dann weißt du es. Weißt, wenn du einen Tiganello nimmst und sagst, oh super, Tiganello, Und dann weißt du, okay, wie viel Chargen verarbeiten die, wo ist das? Das ist ja kein Weingut mit einer Lage, mit einer Verarbeitung. Da setze ich mein Fragezeichen dahinter. Auf den Themen, wie es Vince Hospiz quasi in Bonn sagt, so, jetzt legen wir den Preis fest und das ist der Preis, der dann gilt. Dann weißt du auch, dass dahinter limitierte Mengen stehen, absolut, die Qualität steht. Und das, glaube ich, ist ganz gut. Aber insgesamt müssen wir trotzdem sagen, wir sind alle noch begeistert, aber der Weinkonsum insgesamt nimmt zurück. Wir haben eine Riesendiskussion darüber, dass der Wein als Kulturgut verliert. Und ja.
Wie siehst du das? Siehst du Wein als dieses große Kulturgut, wie es ich sehe? Also ich glaube, dass Wein ist ein Riesenkulturgut. Es gibt es gleich lang wie uns, ja, also die Menschheit. Ja. Aber das Kulturgut ist sicher nicht mit einem Vollernter über den Acker zu fahren und die Trauben reinzuholen einmal im Jahr und daraus Pulkwein zu machen. Das hat nichts mit Kulturgut zu tun.
Nein,
hat's nicht. Das ist, glaube ich, der große Unterschied. Ja. Und dieser Sektor leidet, glaube ich, gerade extrem.
Ja.
Vielleicht auch gewissermaßen verdient.
Ja.
Und ich weiß nicht, wo es halt hingehen soll, die ganze Reise.
Sie ist positiv. Am Ende des Tages, wenn sich das reduziert, bleibt die Qualität. Also am Ende des Tages kann es eigentlich der ganzen Sache helfen, weil wir zu einer gewissen Qualität zurückkommen. Vielleicht haben wir auch zu viel Wein.
Genau, vielleicht sagen aber andere auch, wir haben viel zu viel qualitativ hochwertigen Wein. Weil die Qualität ist ja trotzdem in der breiten Menge auch gestiegen.
Also ich bin begeistert in Wien aufgewachsen. Dann bin ich nach Deutschland gekommen und der durchschnittliche Preis, den der Deutsche für einen Wein ausgibt, ist
3,50 Euro, glaube ich, für einen Liter, oder?
Ja, dann wäre schon viel.
Also wir sind noch bei 2,50.
2,50 zu 3 Euro.
Ja, was haben wir noch da? Die Österreicher sind bei 3,50, Entschuldigung.
Ja, das ist.
Die Nobeln. Ja, wir haben ja schon mal zwei, wir haben schon drüber nachgedacht.
Aber das heißt.
Und der ist nicht gestiegen.
Nein, der ist nicht gestiegen.
Nein. Das ist nicht gestiegen, das hat sich stetig, bleibt so.
So, jetzt weißt du aber von den Winzern, die Qualität produzieren. Und vor allem in Deutschland sind sie ja im Grunde genommen die Ärmsten von allen. Also Österreich ist auch arm dran. Ja? Aber du zahlst Mindestlohn, die Ausgaben, die du hast für das Personal, das du verwendest, auch bei der Ernte, wird extrem reguliert, ist extrem teuer. Du kannst aber das Preisniveau, das du eigentlich gerne für den Wein durchsetzen willst, in Deutschland nicht durchsetzen. Das heißt, alle deine Produktionsbedingungen sind extrem hoch, aber das Preisniveau, das du eigentlich verlangen könntest, was ein Italiener verlangen kann, wirst du ja mal besser, ja, aber ich sag mal, was in Deutschland wirklich das Problem ist, der Wein ist eigentlich zu günstig für die Qualität. Und dann sagt ja ein guter Winzer, unter 10 Euro darf der Wein eigentlich nicht kosten, weil sonst verdient er gar nichts mehr dran. Jetzt haben wir noch den einzigen Vorteil, alle diese Winzer, das ist Grund, Boden, Eigentum, das heißt, sie müssen dafür nichts zahlen. Wenn sie dafür zahlen müssten, dass sie quasi Grund mieten, dann würde es sowieso nicht mehr aufgehen. Also insofern, ein großes Problem für den deutschen Wein ist, dass er eine tolle Qualität produziert und ich bin wirklich begeistert, was für eine Vielfalt da ist, aber am Ende des Tages sehr teuer zu produzieren.
Zu produzieren, aber andererseits muss man da schon auch differenzieren, wo produzierst du in Deutschland Wein? Ob du jetzt in Rheinhessen am Roten Hang stehst oder am Acker dahinter, ist einmal ganz ein anderer Kostenaufwand, ob du in der Mosel stehst oder in der Pfalz, in der Ebene. Der Kostenfaktor ist schon ein ganz anderer. Also muss man eh sagen, was die an der Mosel da machen, ist ja eh.
Mit den Steillagen.
Ja, ist absurd. Also was die für einen Arbeitsaufwand haben.
Ja.
Oder auch in Österreich, zum Teil in der Wachau. Also
ja,
da musst du schon Geld dafür nehmen. Das hat die Wachau ganz gut geschafft.
Ja.
Ich glaube, das Kremstal hängt da immer noch hinten nach und hat eigentlich ähnliche Lagen.
Ja.
Zum Thema Wein, wir sollten dringend was trinken. Hans, ich habe uns mitgebracht von unserem Podcast-Partner, Schaumweinkontor. Die sitzt in Wien. Und die importieren Schaumweine und vor allem sehr guten Champagner von Louise Brisson. Ich habe uns den Jahrgangs Champagner 2018 mitgenommen. Hälfte Pinot und Hälfte Chardonnay. Keine Dosage. Côte d'Or. Zum Wohle, mein Lieber.
Sehr schön.
Also ich mag die Côte d'Or. Ich sage es, glaube ich, in jedem Podcast. Ich bin ein großer Côte d'Or Verfechter. Die Côte d'Or ist ja im Süden der Champagne.
Genau.
Näher an Chablis als wie an Reims.
Erzähl mir, was dir gefällt dann.
An der Côte d'Or, an der Stilistik.
Oh, ja, genau.
Also die Côte d'Or ist ja eine Region.
Genau.
Und ich mag die Stilistik gern, das ist einfach immer das, was den Norden ein bisschen inzwischen fehlt, dieses salzig, erfrischende, das Erfrischende, ist ja kein frischer Fisch.
Mhm.
Aber das Erfrischende, klare und schlanke auch noch.
Mhm.
das, was im Norden oft schon fehlt, weil es zu warm wird. Mhm. Vielleicht auch da jetzt erst gut wird, weil es warm genug ist an der Côte d'Epargne. Mhm. Es brutzelt mir immer ziemlich gut auf der Zunge. Also es ist spürbar Säure, Struktur und vor allem diese Leichtigkeit, die es oft hat. Ab und zu geht es auch gerne ins Oxidative, was mich ein bisschen, mich persönlich nicht so abholt. Mhm. Aber das klare, präzise, erfrischende Salz-Zitrone oft noch.
Schön.
Das hat, finde ich, der Norden weniger inzwischen wie der Süden. Die tun sich noch leichter. Tun sich aber dann auch schwieriger, finde ich, wenn es dann so kalte Jahrgänge sind. Wenn es so 21 ist, dann merkst du, da fehlt jetzt schon ein bisschen der Körper. Da war schon gut, wenn ein bisschen Zucker noch dabei wäre, also nicht jetzt staubtrocken wäre.
Ja. Schön.
Kannst du das nachvollziehen?
Tja.
Jetzt haben wir gerade gesagt, die deutsche Weinbranche hat zu kämpfen. Ist ja auch kein Geheimnis. Also die deutsche Weinbranche, ich glaube, die weltweite Weinbranche hat zu kämpfen. Die Märkte sind sehr unruhig alle. Du hast gesagt, die Spitze wird es immer geben, weil wenn du nur 20.000 Flaschen produzierst und das Beste aus der Region rausholst, dann wirst du immer deine Weine verkaufen. Wie ist das aber dann, wenn wir jetzt von Restaurants reden? Also die Erfahrung im letzten Jahr mit allen Podcasts war, in Deutschland wird gejammert und gejammert. Natürlich ist ein großer Unterschied, ob du in Berlin bist oder in München bist. Aber ich glaube, München selbst hat ein bisschen zu kämpfen. Manche Sterne-Restaurants und inzwischen hat man 2-3 Sterne. Was hast du für einen Blickwinkel in den deutschen Restaurants? Wie geht's denen? Ist es noch dieser alte Spruch, du hast 3 Sterne und das Geschäft kam von selber?
Na, ich glaube, bei diesen Top-Restaurants ist es schon so, dass du, wenn du da bist, dann hast du ein Fine Dining, 3 Sterne, Travel-Tourismus, der sich vornimmt, im Jahr alle möglichen Restaurants zu besuchen. Also du bist dann auf der Landkarte und auf der Landkarte kommst du vor und die Leute gehen dahin. Das heißt, es ist für ein Restaurant in diese Liga zu kommen.
Welcher Liga sprechen wir jetzt?
3 Sterne, 5
Diamanten. Passt. Wir reden ganz oben.
Wenn wir ganz oben reden, dann passiert ja Folgendes. Und deshalb fand ich das vom umtriebigen Verleger bei euch vollkommen richtig, die Frage zu stellen, okay, der Michelin muss eigentlich in Österreich wieder flächendeckend passieren. Kann ich komplett nachvollziehen. Weil du hast halt 43 Länder, in denen der Michelin aktiv ist. Und du kriegst vor allem die Asiaten, du kriegst die Amerikaner. Und wenn du mit den Leuten redest, dann ist Asien wichtig, aber Amerika ist Gold. Wenn die kommen und wenn die da sind, die geben ihr Geld aus und die suchen das. Die wollen diesen Trust. Und dann kannst du auch dein Preisgefüge darauf ausrichten. Das heißt, wenn du zwischen 2 und 3 entscheidest, ist 2 schön, aber die 3 Sterne heißen, du kannst wesentlich mehr den Leuten zahlen, du kannst auf der Karte mehr verlangen. Du hast im Grunde genommen ein ganz anderes Preisgefüge, um diese Qualität zu leisten, die du leisten musst.
Und 2 Sterne bist du viel vergleichbarer auch im Preissegment.
Ja. Ja, und ich sag mal so, letztendlich ist an der Top-Liga zu sein und das zu machen, glaube ich, wunderbar. Deshalb da sehe ich auch hier in Deutschland wenig Problematik, dass die sich beschweren oder dass das schwierig ist. Was wir schon haben, wir haben am Ende des Tages vielleicht zu viel Angebot derzeit für die Nachfrage. Es gibt zu viele gute Restaurants. Wir sind auch in München explodiert. Wir sind in einigen Bundesländern, Städten explodiert beim Angebot. Und die Frage ist, kommt das Angebot, ist es nicht zu viel? Kommen die Leute überhaupt? So, jetzt haben wir vorher gesagt, bei den 3 Sternen gibt es einen Travel-Tourismus, der sorgt, da zu sein. Da gibt es ein paar ikonische Plätze, die musst du besucht haben. Das heißt in Berlin, das heißt in München mit dem Tantris, Spitzengastronomie, aber auch ikonische Plätze, wo du hingehen musst und sagst, da bist du.
Ist natürlich der viel schwieriger Weg, eine Ikone zu werden, wie immer.
Natürlich. Ja, klar.
Also das Tantris braucht keine 3 Sterne, dass du ins Tantris gehst.
Nein. Weil das Tantris kann mit der Qualität auch leben, wo die stehen. Das ist einfach eine Handschrift und da gehst du rein und die kriegst du.
Ja.
Und ich finde, was der Benjamin Kummerer da macht, ist auch sensationell. Das ist toll. Was der Matthias Hahn als Manager macht, ist hervorragend. Also die haben das verstanden. Die sind aber so lang in Frankreich gewesen und verstehen dieses Prinzip. Aber ich sag mal so, also erstens, ich glaube, wir haben zu viele Restaurants und es wird sich sicherlich die Frage stellen, können alle Restaurants durchhalten. In Deutschland mit dem wachsenden Ausgabeverhalten, da kommt schon was, dass die Leute auch wirklich Geld fürs Essen ausgeben, aber am Ende des Tages ist Deutschland immer noch ein harter Markt um die Leute zu überzeugen, für gutes Essen auch Geld auszugeben. Mhm. Da kannst du mal den Kopf schütteln, was die Leute sparen am Essen, wo du sagst, ihr spart am
Auto. Das Auto passt sicher.
Ja.
Und obwohl es in Deutschland das Auto echt günstig ist. Im Gegensatz zu Österreich, wie du weißt.
Ja.
Also der Vergleich ist ja absurd. Ja. Also wenn du hier ein Auto kaufst und in Österreich ein Auto kaufst, dann habe ich der steuerrechtlich.
Immer.
Hui.
Ja, das stimmt. Aber ich sag mal, trotzdem wird noch zu wenig für diese Qualität ausgegeben, ja. Aber es wächst. Also das Verständnis wächst. Die jüngeren Leute, die nachkommen, sind besser. Die wollen auch mehr ausgeben. Also ich glaube, grundsätzlich ist das eigentlich ein ganz guter Trend. Also da geht es, glaube ich, in die richtige Richtung. So, und was ich aber grundsätzlich auch schwierig finde, das ist ja auch was uns alle beschäftigt, wenn du dein ganzes Konzept nur darauf ausbaust, dass du Instagram-fähige Bilder produzierst in der Küche, dann hast du irgendwann verloren, weil das wird nicht reichen. Ich glaube,
gleich so schnell wäre auch wieder austauschbar.
Ja, da haben wir einen ganz großen Vernichtungstrend quasi durchlaufen lassen, dass alles so ausschauen musste, dass alles wird dann gleich. Und was macht der Gast? Der sagt, ich erkenne die Handschrift nicht mehr. Du hast vorher den Vase erwähnt. Was für eine Handschrift? Und das, was die machen, hat eine Handschrift.
Du siehst auf
da Witz. Gehst du hin.
Gut, dass du sagst nämlich, weil den Schweinsbraten vom Vase erkenne ich auf jeden Foto sofort wieder. Genauso wie den Teller vom Heinz Reitbauer, das man erkennst, oder von den Oberhaus, ja, genau. Das man erkennst.
Genau.
Aber die machen es im Gasthaus auch und du weißt sofort, wo das ist. Aber das ist ja eine Handschrift.
Und sagst Chapeau bei den Oberhaus, ja, Handschrift.
Bam. Handschrift.
Zack. Ja. Und das.
Siehst du den Teller?
Das wird sich jetzt wieder durchsetzen. Ich glaube, das kommt wieder, dass der Gast es fragt und dass diese Welle, dass du im Grunde genommen alles nur schön findest, weil es in Instagram schön präsentiert ist und dann die Köche und die Küche auch glaubt, sie muss so Instagram-fähig kochen, dass dir das wieder ein bisschen zurückgeht.
Glaubst du nicht, dass der harte Weg ist, auch dass viele lernen müssen, dass jetzt drei Hauben oder ein Stern nicht gleich berechtigen dazu, dass du ein erfolgreiches Restaurant führst?
Natürlich.
Klar. Weil ich habe das Gefühl, dass ganz viele glauben, wenn sie einen Stern oder wenn sie drei Hauben auf diesem Label einfach sind, dann muss das Geschäft laufen. Dann läuft es automatisch, aber dann ruft man sich, dann sagt man, ich bin ein Sterne-Restaurant, die Leute müssen ja kommen, aber das ist ja, du gehst ja nicht öfters in ein Restaurant, weil es jetzt zwei, ein oder gar keinen Stern hat. So, ja. Weil es eine Handschrift hat, weil du öfters hingehst.
Ja.
Also natürlich gehst du zum Streichstern, wie du sagst, da gehst du einmal hin, wie oft, oder wenn du reist, dann suchst du das Restaurant so aus, aber dass Leute öfters Gäste haben, und vor allem im ländlichen Bereich, kommst du halt nicht darum rum, dass die Leute öfters zu dir essen gehen. Und er hat denn jetzt nicht so viele Leute, die immer vorbeikommen zufällig, als wenn du jetzt irgendwo in den Bergen sitzt, werfen.
Ja, klar.
Die müssen ja irgendwie auf den Stammgast.
Der
Stammgast muss passen. Und ja. Das berechtigt ja nicht dazu, einfach zu sagen, es ist so super, ich habe einen Stern, die Leute werden jetzt sicher zu mir kommen.
Ja, und was machen sie dann dort? Weißt du, das zweite Thema ist, je mehr Qualität du bei den Produkten machst, je mehr du da rein investierst, kriegst du das eigentlich bezahlt. Mhm. Du kriegst es bezahlt, wenn die Flasche Wein noch am Tisch kommt. Jetzt fangen die Leute an, glasweise zu trinken und keine Flasche mehr zu bestellen. Dann wird schon wieder blöd. Weil du dein wirkliches Verdienstfenster, was du hast, hast du ja eher beim Wein als bei den Produkten. Mhm. Deshalb, es gibt ja dieses schöne Thema, wann kannst du im Grunde genommen wirklich erfolgreich ein Restaurant machen und auch wirklich dauerhaft überleben? Erstens, du gehörst zu einem Hotel. Zweitens, du hast einen unheimlich tollen Sponsor, der sagt, ich leiste mir den Alchemisten. Das muss passieren. Und das Dritte ist, du bist eine Marke. Wenn du eine Marke bist und die Leute sagen, okay, da gehe ich hin, weil ich weiß, da ist eine Handschrift, da ist eine Marke, dann geht's auch.
Ja.
Wenn die drei Dinge nicht greifen, dann gibt's nichts. Dann, glaube ich, ist es ein Konzept auf Zeit.
Ja, wenn du nur zum Essen trinken hingehst.
Ja, und
es klingt hart, aber es ist so,
niemanden,
oder?
Ja.
Wo gehst du gerade selber hin? Oder öfters gern hin? Das ist halt, da gehst du, weil du hin... bewusst dahin möchtest, weil es auch irgendwas hat, weil auch irgendwie Menschen davor stellen, eine Marke davor stellt.
Richtig.
Oder Qualität geliefert wird, die dich anspricht.
Ja.
Oft sind es eigentlich Personen, gell?
Die Personen sind ein großes Thema, wobei ich sage, da sind ja tolle Leute, also das ist ja Land auf, Land ab, eigentlich immer präsent. Dann, glaube ich, ist es das Konzept, es ist die Küche, es ist die Erklärung. Weißt du, du sagst so, unser Fleisch kommt von dort oder das Verstehen, wo kommt es eigentlich her? Ich meine, wir laufen bei den Themen ja ehrlicherweise sogar in die Qualität rein, weil wir, wenn die Qualität nicht geliefert wird, ganz große Fragezeichen haben, wo kommt denn das Produkt her? Wo haben wir denn eigentlich das, was wir da essen? Das heißt, die Gastronomie hat den Vorteil, wenn sie erklären kann, okay, unser Fleisch kommt von dort, im Gemüsegarten gehen wir um die Ecke. Das zieht die Leute an. Die Natürlichkeit, die Nachvollziehbarkeit, die Nachhaltigkeit sind Konzepte, die sind extrem wichtig.
Ich höre ein bisschen so raus in unserer Unterhaltung, dass du selbst auch ein bisschen so sagst, ist das überhaupt noch so erstrebenswert, nach Bewertungen allein zu gehen oder vor allem nach Bewertungen zu gehen, als Unternehmer, Restaurantbesitzer, Koch? Ist es so ratsam, nur nach dem zu gehen? Oder vor allem
nein,
durch, oder
ist es nicht.
Das war es auch wahrscheinlich noch nie, aber...
Ja, ich glaube, es ist so, du musst die Leute überzeugen mit dem, was du machst. Ich glaube, dass dann die Auszeichnung dir hilft, da gibt es ja auch wieder drei Kriterien und ein Kriterium verschwindet gerade oder beziehungsweise verschwindet nicht, aber es ist ein fragwürdiges. Drei Kriterien. Erstens, es ist schon, die Bewertung spielt eine Rolle. Du hast irgendwas, was du auf die Hauswand vorne draufpacken kannst, sagen, wir sind ausgezeichnet dort und dort. Hm? Bringt dir Leute rein, bringt dir auch ein Gefühl von Trust. Ganz kurz zum Wein rüber. Wenn der Wein einen Trust hat, ausgezeichnet von etc., greifst du eher hin, als wenn du sagst, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung.
Ja.
Das heißt, wir sind doch in diesen ganzen Themen, egal ob es der Wein ist oder das Restaurant, eigentlich manchmal aufgeschmissen, wie wir es bewerten sollen, was wir eigentlich haben. Deshalb sind wir dankbar, wenn es eine Empfehlungskompetenz gibt, die sagt, sehr gut, super, ein Besuch wert, eine Reise wert, ein was weiß ich was wert. Ja, also das ist schon in der Komplexität, wie soll ich das jetzt einschätzen, wie gut ist es, kannst du in der Komplexität helfen.
Aber brauchst du dann mehrere Bewerter?
Meiner Meinung nach ja.
Okay.
Unser System, was wir jetzt gerade machen, ist, wir subsumieren die für uns relevanten Tester, bilden eine Gesamtnote da draus, das sind die Diamanten. Das heißt, wenn du in Italien bist und du bist irgendwo im Piemont, wo wir nicht über Alba reden, sondern du bist auf einer Seite, wo eigentlich wenig vorbeikommen, wirst du kein Michelin-Lokal finden. Wird nicht dort sein. Aber du findest ein Gambero Rosso. Mhm. Oder du findest ein Slow Food. Mhm. Jetzt bin ich als geneigter Reisender aus Amerika nicht in der Lage, mir in dem Moment, wo ich jetzt da gerade stehe, alle Apps runterzuladen und zu sagen, okay, das muss ich noch da laden, das muss ich noch machen und dann habe ich die Übersicht.
Also ähnlich wie La Liste eigentlich.
Ja, nur La Liste ist halt sehr technisch und teilweise habe ich meine Frage.
La Liste
Fragezeichen.
In Frankreich ist auch so eine
La Liste Plattform. Ist explizit das Prinzip, ist vollkommen richtig, nur wenn ich es jetzt so sehe, was sie dann teilweise zumischen oder was sie machen, da ist dann eine Zeitungskritik mit drinnen. Die Zeitungskritik, die übrigens sehr wichtig ist. Also ich halte die Kritik der Zeitungen für ein ganz wichtiges Kriterium. Neben dem Rating halte ich die Zeitung für ein ganz wichtiges weiterhin.
Ich glaube auch, dass es extrem wichtig ist.
Das kann vernichtend
sein. Wenn die SZ cool oder schlecht schreibt.
Exakt.
In München.
Ich muss sagen, in Wien, die Presse macht einen sehr guten Job. Bei
oder wenn der Faltermann anfängt in Wien, ist ja auch
weiter so sensationell.
Wochenzeitung halt.
Quarti lese ich gern.
Ist Presse, super, übrigens super kulinarische Abteilung.
Ja.
Muss man echt sagen,
also an der also, Burkhardt. Ich sag mal, die Zeitungen sind extrem wichtig. Und früher waren es immer noch auch die Influencer. Und da hat sich aber mittlerweile dann doch rumgesprochen. Die Zeitung geht hin, isst, zahlt, berichtet.
Da weiß man auch, was man kriegt.
Genau. Wir gehen hin, sind anonym, essen,
ist zahlen. Ist das wirklich so?
Es ist so. Es ist so. Es ist.
Ich habe das Gefühl, in der Branche kennt sich ja doch irgendwie jeder.
Okay.
Oder ist es in Deutschland anders? Vielleicht ist es mein österreichischer Blick.
Ja.
Mein österreichischer Blickwinkel. Hat er nicht gesagt. Ja, du musst selber lachen,
da
oder?
Da lache ich jetzt nur.
Ja?
Ja, da lache ich.
Ja.
Ja. Punkt. Nur. Zahlen tut man trotzdem. Und man isst und geht raus. Und ich glaube, dass dieses komplette Anonymitätsprinzip nicht mehr funktioniert, wenn du mit sehr etablierten Testern zusammenarbeitest, die einen Namen haben, die einen Ruf haben. Und dann kommt der rein und sagt, jetzt ist der Ding da, jetzt wissen wir es. Ja. Also ich sag mal, die Anonymität schreiben wir voraus und wollen das auch. ob sie immer gewährleistet ist, Fragezeichen. Jetzt gibt es ein gutes Gegenargument. Das Gegenargument ist, naja, aber am Ende des Tages, die reservieren ja nicht unter ihrem Namen, also ist das Personal und der Koch, wenn er reinkommt, damit konfrontiert. Was sollen sie jetzt machen? Das Restaurant hat so viel Aufwendigkeiten, Komplexitäten zu managen. Da können die ja jetzt nicht das Menü umstellen oder irgendetwas machen. Das Zweite ist, die Tester, Testerinnen müssen immer auch am Nachbartisch sein. Die müssen auch den anderen Tischen zuhören. Was haben die gegessen? Wie finden die das? Also ich sag mal so, am Ende steht fest, er sollte anonym sein, wenn es nicht, oder sie sollte anonym sein, wenn das nicht gewährleistet ist, okay, aber das Einzige, was nicht geht, ist vorneweg anrufen und sagen, ich komme übrigens vorbei, ich teste, was jeder Influencer macht. Übrigens, ich zahle auch nicht die Rechnung, aber ich schreibe gut über euch, weil ich bin ja
eingeladen. Entschuldigung, Influencer raus aus Restaurants, also, Entschuldigung.
Fertig.
Ich bin damit.
Punkt.
Vor allem, also.
Punkt. Was sollen sie denn machen? Wenn sie da waren, können sie nur gut schreiben. Und dann hast du den ganzen gequirlten Dreck, wo du sagst, na, es war super und das war schön und das. Und jetzt kommt noch was dazu. Viele von denen haben ja gar keine Ahnung. Gar keine Ahnung.
Was heißt viele?
Die meisten.
Fast alle.
Nein,
ich habe irgendwie gedacht, tut mir leid an alle Influencer, die sich jetzt angesprochen fühlen, aber wenn du dich da angesprochen fühlst, dann bist du selber schuld, aber es ist halt keine Berechtigung. Was ist die Berechtigung, dass ich, was ist dein Vergleichswert? Was haben die für Vergleichswerte oft?
Null. Und du musst dich als Ernährungswissenschaftler, Koch, Gastrokritiker auch dazu bilden. Du musst essen gehen, du musst das verstehen, was da auf den Tisch kommt. Du musst die.
Im besten Fall.
Ja.
Sag ich immer. Im besten Fall. Ja, absolut, weil es gibt ja auch in dieser Sparte viele, die gar keine Ahnung haben.
Natürlich.
Man kann es kaum glauben, es gibt vielleicht sogar, sagt man, es gibt Köche, die nicht kochen können.
Ja. Soll es geben? Nein, natürlich.
Es gibt Sommeliers, die haben keine Ahnung von Wein.
Ja.
Oder von keinem Geschmack. Entschuldigung.
Ja.
Aber über Geschmack lässt sich streiten oder nicht? Ich glaube schon, dass sich streiten lässt.
Es lässt sich sehr gut streiten drüber. Aber ich sag mal, das, was ich von den Testern gerne erwarten würde und Testerinnen und was ich auch von den Essensgeherinnen erwarten wollen würde, ist, dass es zumindest ein Verständnis dafür gibt, warum das jetzt so gut ist, warum diese Qualität da ist und warum man die wertschätzt.
Absolut.
Also eben diesen Unterschied zu machen, dass es einfach nicht nur große Portion ist und es irgendwie ganz gut schmeckt, sondern dass wer sich angeheizt fühlt. Du wirst es vom Wein wissen, du wirst es vom Essen wissen. Wenn du mit den wirklichen Weinkritikern oder den Restaurantkritikern redest und dir selber überlegst, wie bin ich selber dazu gekommen, dann gibt's diesen einen Punkt, an dem du sagst, das ist aber jetzt geil. Das ist viel besser als das, wie ich es bisher gegessen habe.
Ja.
Also zu Hause, meine, hab sie selig Gott, Mutter hat Fenchel gemacht zum Davonlaufen mit einer Bechamelsoße und mit einem Schinken und einem Reis. Und den Schinken haben wir gern gegessen, die Bechamelsoße war ganz okay, der Fenchel war zum Davonlaufen, der Reis war relativ trocken. Jetzt nehme ich mal das schlechteste Beispiel. Dann isst du irgendwann mal Fenchel in einer komplett anderen Konstellation. Das kann ja richtig geil schmecken. Und Fenchel kann auch roh fantastisch sein, also als Salat. Und was hat das für eine Vielfalt zu bieten? Wenn du es dann einmal so gegessen hast, gehe ich nie mehr an den Tisch zurück. Meine Mutter kocht auch nicht mehr. Wie gesagt, Gott hab sie selig. Aber du willst irgendwann die Qualität nicht mehr lassen. Wenn du einmal den besseren Wein getrunken hast, gehst du nochmal zurück zum schlechteren Wein? Nein, es ist eine Sucht der Qualität. Aber du musst sie verstehen. Und wenn du sie verstehst, das ist der Ansporn, dass eine Auszeichnung in einem Restaurant dir sagt, da kannst du sowas erwarten, was dich begeistert, wo du sagst, so möchte ich es nur noch essen. Das möchte ich nur noch so haben. Und das muss keine komplizierte Küche sein. Das muss nicht Chichi sein, gar nichts. Aber das Ei im Piemont mit dem Trüffel, einfach nur Ei. Willst du eigentlich in dieser Komposition nur noch so essen? Und sagst, okay, da stimmt die Qualität, da stimmt das Produkt und das Zusammenspiel von den Themen passt hervorragend. Und das wäre das Schöne, wenn wir durch die Bewertungen die Leute dazu bewegen, dass sie diese, weißt, nicht zu sagen, ey, ich war im Alchemisten, ich bin um Mittag hingegangen, ich war 7 Stunden dort. Ja, bitte. Das ist
exzeptionell. Ich war aber auch schon 7 Stunden im Dantris.
Kannst du wahrscheinlich ja auch schon. Freie Entscheidung. Ich sag nur, ist ja auch.
Aber ein ist Trend. Ein anderer Ansatz, warum ich dort
ist war. Ein anderer Ansatz.
Zur Erklärung für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, ich bin in dem Fall sehr gut gesessen, habe sehr viel gegessen und sehr viel getrunken und war durch das ganze Spiel am Tisch, rund um den Tisch und im Glas und am Teller einfach begeistert. Klingt auch, werden wahrscheinlich Alchemist auch sagen, aber halt.
Ja, du gehst dazwischen in den Bällebad. Also du bist im Bällebad und kannst dich ja mal kurz akklimatisieren. Ich sag mal so, du hast schon recht. Und was beim Tantra ist zum Beispiel schön ist, du wirst entertained auf eine angenehme Weise.
Ja? Auf diese ursprüngliche Art und Weise.
Aber du musst halt immer überlegen, wie viel Zeit kannst du mitbringen, wie viel Begeisterung. Du bringst die Begeisterung mit. Ich bringe sie mit.
Ja, du bringst sie aber mit und wenn du nicht begeistert wirst, taugt sie auch nicht.
Dann taugt
sie so nicht. So schnell geht es auf die andere Richtung.
Dann taugt sie nicht und dann gehst
du. Aber ich möchte mal ganz kurz zu den Bewerten zurück.
Ja.
Weil wie rekrutiert man Bewerter oder Bewerterinnen? Weil du sagst gerade, was rechtfertigt ist, dass einer für den Gummio unter deinem Zepter Bewerter wird oder Bewerterin wird.
Wir sind ja
oder jetzt immer noch, Entschuldigung.
Ja. Ich glaube, das ist eine spannende Frage, eine richtige Frage und es gibt eine sehr überraschende Antwort darauf. Du rekrutierst die Leute nicht durch die Begeisterung. Das sind Ingenieure. Das sind die vermessen. Die sind auch nicht lustig. Das sind keine Leute, die begeistert sind vom Essen, sondern die sezieren. Die gehen rein, die haben auch nicht so viel Spaß beim Essen, weil sie am Ende des Tages das Ding zerlegen. Nach allen Kriterien, die lassen sich nicht kaufen durch die Begeisterung. Okay. Ich lasse mich durch die Begeisterung kaufen. Wenn ich an einem schönen Platz sitze und da kommt das richtige Thema her, dann sage ich, bah, super. Ja? Und das spielt auch eine große Rolle. Aber wir haben, als ich damals also auf die Tester alle dann
mal eingeladen habe. Du hast selber nicht bewertet?
Nein, ich bewerte auch beim Wein, ich setze mich in die Runden mit rein, aber auch beim Wein, das wird ja in einer...
Ja, ja, bewerten, Wein bewerten nicht.
Das wird ja, also... So, ja. Und das sind beim Wein sind die Bodeningenieure, da geht's wirklich in die Tiefe und wie das ist und um es zu verstehen. Und die meisten Tester, die ich getroffen habe, tolle Leute, Testerinnen auch, tolle Leute, unheimlich guter Job, aber die sind nicht begeistert, sondern die testen.
Ja,
die,
vor allem.
Die
das ist wie wenn die jetzt als Weinhändler oder Sommeliers vor allem auf Weinreisen fahren.
Ja, genau.
60 Weine probieren, war voll super. Ja. Na, ist ja toll. Aber ja. Du bist halt fertig danach. Also es ist einfach anstrengend.
Es ist anstrengend.
Und da muss ich jetzt kein Punktesystem machen, damit ich was bewerte.
Ja.
Aber trotzdem ist Bewerten im Allgemeinen super anstrengend.
Ja.
Weil du musst über der Sache sein. Also.
Und wir haben ja auch mit der Grangerie Duvin, das ist ja so ein Gegenentwurf von Parga in den 80er Jahren in Frankreich gewesen, mit denen wir sehr viel zusammenarbeiten. Das ist eine Testerriege von Top-Sommeliers, großer Teil aus Frankreich, aber auch international. Und wir haben in Georgien letztes Jahr ein großes Meeting gehabt mit Jahrgangs-Bordeaux 2012, Top-Bordeaux. Und ein großer Punkt war chinesische Weine, also die besten 60, 30 chinesische Weine. Aber wenn du in die Session reingehst, dann hast du im Grunde genommen 28 Gläser eingeschenkt und jedes Glas einzeln machen. Und da gehst du wirklich durch und sagst, das ist Arbeit. Das ist nicht.
Also ich durfte wieder in Wiesbaden sein dieses Jahr. Und boah, das ist halt 3 Tage anstrengend. Auch wenn ich jetzt keine Punkte verteile, bewertest du ja trotzdem für dich und was vom Stil her. Und das ist halt, ist natürlich nett.
Also es ist
aber
so.
Es ist auch super anstrengend.
Es ist so. Es
tut der Mund schon weh.
Ja. Wie kann ich die Vergleiche finden? Aber es ist im Grunde genommen so, wenn du zu begeistert bist,
ja, absolut,
dann hast du die Testschärfe nicht.
Na.
Deshalb musst du ingenieurhaft dahingehen und sagen, ich prüfe die Bilanzen. Ja, und du kannst nicht sagen, ihr habt so ein geiles Produkt, ich bin zwar der Finanzamtsprüfer und ich mag euer Produkt und alles, also insofern schaue ich eh nicht so genau hin, weil das überzeugt mich, sondern du gehst als Finanzamtsprüfer rein und sagst, habt ihr die Steuer ordentlich abgegeben, habt ihr das gemacht. Der Tester darf nicht zu
motiviert sein. Aber das ist ja das gleiche Problem, was wir haben in der Branche. Schön, dass ich das einkretsche.
Ja.
Weil wir tun ja alles immer nur, es gibt nur besser und besser. Es wird ja selten auch, egal ob essen oder trinken, gesagt, hey, das hat mir jetzt nicht gefallen.
Das sollte man sagen, da bin ich bei dir, aber man sollte es nicht mehr so machen, wie es früher gemacht worden ist.
Absolut, Leute, aber es wird jetzt gar nicht mehr gemacht.
Es wird wenig gemacht. Also ich sehe die Tendenz, wie du sagst, die Tendenz nimmt zu, dass es nur noch gut ist. Ich glaube, du musst schon mal sagen, das hätten wir uns mehr erwartet, ja, oder das hätten wir besser gefunden. Wir haben zum Beispiel immer und auch jetzt noch achten darauf, dass es schon bei den Punkten, die uns auffallen, diesen Punkt gibt, nach dem Motto, das hätte besser sein können. Ich sehe jetzt teilweise bei, das ist ein Thema angeschaut, in Tschechien von der Bewertung, wo ich das Gefühl habe, da haben die Tester immer gesagt, also wir müssen testen, wir sind dort, wir mögen alles, aber jetzt muss noch ein kritischer Punkt kommen. Das heißt, jeder Testbericht hat noch einen Negativpunkt, wo ich sage, braucht es ja auch nicht. Nur damit du nicht zu euphorisch bist, muss es noch einen geben. Zum Beispiel, ich habe ein wahnsinnig geiles Lokal in Prag, Vicek, alles farm to table, fantastische Küche. Prag hat mich, by the way, sowieso so begeistert.
Ja. Ich liebe die Ambiente-Gruppe.
Ja.
Boah, die machen so absolut geilen Job.
Perfekt. Und dann waren wir beim Vicek, haben da gegessen und dann sagen die, ja, das Personal ist ein bisschen, was weiß ich, distanziert, überheblich. Also ich hatte an diesem Abend nicht einmal eine Situation, wo die überheblich waren. Und die haben ein volles Lokal
gewählt. Überheblich ist halt eine Ansage, gell? Ja. Und das ist haben, so auf Empfinden halt auch. Also ja, das kann ja auch den anderen super Abend und dann so sagst du, bist überheblich. So.
Jetzt gehen wir zum TripAdvisor und sagen, was ist die größte Kritikbandbreite von TripAdvisor? Service war nett, Service war nicht nett. Service war gar nicht nett, Service war sehr gut. Übers Essen liest du bei TripAdvisor ganz wenig. Du liest immer nur über den Service.
Portionen
waren gut. Das beschäftigt die Leute. Wir wurden sehr freundlich bedient. Ob das Essen shit ist, ja, ja, ist wurscht. Aber wir sind wahnsinnig nett bedient worden. Die waren ganz höflich. Die waren ganz wichtig. Wo du sagst, ja gut, das spielt für den Gast auch eine große Rolle, wie er vom Service bedient wird. Deshalb, der Italiener hat es immer schon kapiert. Ah, Commendatore.
Oh,
ciao. Ciao, schön, dass ihr da seid. Willst du wieder deinen Tisch dort haben? So, psychologisch.
Da kann der Tiroler auch. Grüß eng.
Ja.
Guck dir hin, Geschissener, weil das versteht ja keiner.
Ja, genau.
Aber super, dieses, der ist so nett.
Und da das Gasthaus oder der Gastraum ist ja gefühlt das zweite Wohnzimmer. Also wenn du nicht dein eigenes Wohnzimmer hast, ist das Gasthaus dein Wohnzimmer. Ja. Also insofern willst du in deinem Wohnzimmer bedient werden und findest es toll, da reinzukommen. Die Echse. Das ist den Leuten auch sehr wichtig. Da tritt aber halt manchmal die Küche in den Hintergrund, die aber eigentlich die große Rolle spielt. Es ist ganz wichtig, dass man sich den Service anschaut, dass man sich das Ambiente anschaut, dass man sagt, wo bin ich denn da? Ja. Aber wir wissen auch, manchmal sind die schönsten Plätze, wo du bist, die schlechtesten zu essen. Bis man in Italien auf den Hauptplatz zu gehen und da reinzugehen, ist der große Fehler. Da wird die Küche das nicht.
Wahrscheinlich überall auf der Welt fast, oder?
Oft.
Grob gesagt, oft.
Also in Prag witzigerweise nicht, weil du auf der Burg oben reingehen kannst und die bringen dir als Starter irgendeine Art Speck, Lado, tschechischen Lado als Begrüßung und dann sage ich, das geht ja schon gut los, dass du in einem absoluten Touri-Spot dort reingehst. Mit Kindern musst du halt manchmal Pause machen, also ja, bist du dort und dann bringen die das als Gast, als ersten Amuse-Gueule, ja, wo du sagst, hätte ich nicht erwartet und bleibt in der Qualität, wo ich sage, wow.
Ja, die kriegen es halt hin in der Einfachkeit, finde ich halt so. Die sind halt nicht so abdroschen, also was abdroschen. Ich finde, es ist spannend, dass die immer noch einen Ruf haben, ich darf sie nachschenken, ja, immer noch einen Ruf haben, dass man sagt, oder vor allem in Deutschland wahrscheinlich noch mehr, hey, wir müssen nach Prag zum Poltern oder so Saufurlaub machen. Und ich war das erste Mal auch dort, vor einigen Jahren schon, also da war ich echt noch jung und die war so begeistert, auch in diesen Einfachkeit, in der Einfachkeit in so gewissen Gasthäusern.
Ja.
Also ich glaube, dass die Tschechen, die Bayern und so das Salzburger Eck und Österreich sicher nicht so unähnlich sind.
Überhaupt nicht.
Na, ganz im Gegenteil, also kulinarisch ja auch nicht. Ja. Sehr herzhaft, das muss jetzt kein Shishi sein,
ja,
aber du kannst dort Pisata essen, das werde ich nie vergessen, dort in Prag Pisata essen. Und da legst du eine ganze Knoblauchzehe dazu. Ja, und das getoastete Schwarzbrot.
Im besagten Vicek hat uns das Tatar zum Beispiel umgeschmissen. Das war Wahnsinn. Boah. Und dann kam eben auch ein Bauernbrot dazu. Und dann sagst du, okay, mehr brauchst du in diesem
Kontext nicht. Eigentlich brauche ich es ja nicht. Ne? Nein. Das pfeift.
Perfekt. Ja. Ja. Und das ist aber dann wieder, damit wir darauf zurückkommen, das ist dann diese erste Kategorie wert zu sagen, geh dorthin, weil du kriegst landestypische Küche.
Aber unter was würde es dann fallen?
Unter die erste Haube, unter den ersten Diamanten zu sagen, okay, okay. Das unterscheidet ja. Die Borzen dort auf Bayerisch von dem, wo wirklich ein Konzept dahinter ist, eine Qualität dahinter ist.
Absolut.
Und das ist wichtig. Das ist für mich zu wenig, das hast du vorher schon gesagt, und da kann ich dir nur mehrfach zustimmen. Wir müssen nicht überzeugen, weil alle die 5 Hauben, 5 Diamanten, 3 Sterne machen.
Es geht in der
Alles
Basis.
Gut. Müssen den Leuten sagen, das ist ja nur in der Spitze etwas. Ich fand das immer so interessant aus meinen früheren auch Jobs und Marketing, gesagt hat, okay, Mercedes baut die S-Klasse und damals ist auch alles anders geworden, aber setzt da ein super Auto hin und das Volumengeschäft machen sie mit Taxis. Und dann sagst du, ja, okay, es ist trotzdem in der Spitze kommuniziert, in der Qualität und du brauchst die ins Schaufenster zu stellen und du brauchst die 3 Sterne und du brauchst die 5 Hauben und du brauchst die 5 Diamanten und was weiß ich was, im Schaufenster zu sagen, was für eine Qualität dort ist. Wir reden in Deutschland von 15 Restaurants, die diese Spitzengruppe machen und wir reden dann, wenn wir es nochmal verkürzen, über 5 beste Restaurants in Deutschland. Wir haben 75.000 Restaurants. 5. 75.000 gibt's, wo du reingehen kannst, die Tür aufmachst und sagst, ich habe Hunger, ich möchte was essen. Und 5, die diese Spitzenleistung haben. Wir sind sowieso in einer Bubble, in einer Nische. Ja, aber wenigstens, wenn ich jetzt runtergehe und ich sage, ich habe 1.500 Restaurants, die wir mit der ersten Einstiegsdiamanten früher Haube bewerten. Die sind es wert, besucht zu werden. Und dann sage ich mal, es gibt auch Teilgastronomie, Imbiss etc., die wir gar nicht abdecken, die toll sind.
Voll.
Und was mir immer zu kurz kommt, aber das kannst du auch nicht mehr leisten. Also du, das ist ja auch ganz offen. Ja,
und da holen halt solche Blogger oder Bloggerinnen.
Ja, die holen dann halt da auf. Das verstehe ich total. Das verstehe
Weil ich total. Also ich nehme jetzt mal an Lukas Galgenmüller, ohne dass ich da Werbung machen will, in Wien.
Ja.
Der geht halt am gleichen Tag ins Café Kandl, ins Wohnzimmer quasi, das Bistro, geht ins Ratz und Sohn und geht aber dann auch noch zum Ferhat-Döner.
Ja.
Also hat alles seine Berechtigung, ist in dem, was es ist, weil du ja auch nicht jeden Tag, du gehst ja auch nicht mittags 6 Gänge essen und abends 6 Gänge essen. Interessiert er dich selber nicht, oder?
Aber weißt du, bevor du es schlecht machst, weil du kannst es gar nicht leisten und das ist ja auch ein Aufwand, sagst du, naja, auf unserer Suche gehst halt essen. Gehst du abends essen oder du hast mittags ein Lunch und dann nimmst du die Zeit. Michelin hat ja in Mexiko, wir haben gerade eine Mexiko-Geschichte produziert damals und dann hat der Michelin eine Taco-Bude mit einem Stern ausgezeichnet. Ja. Riesiges Thema, ist ja noch nicht mal ein Restaurant, kannst dich ja gar nicht reinsetzen. Dann habe ich erst gedacht, Bangkok. Toll, super. Ja? Und dann sage ich, nein, diese Street-Food-Konzepte, die haben ihre Berechtigung, die sind klasse, das ist alles wunderbar. Aber du musst dich entscheiden, wofür du den Leuten empfehlen willst, irgendwo hinzugehen. Und wir sind nun mal beim gesetzten Essen. Du setzt dich hin, du bestellst was und wir können diese Komplexität nicht abbilden.
Muss ich auf irgendwas verlassen können.
Ja, und du kannst sie nicht abbilden. Und ich habe immer in Wien geschaut, okay, welcher Würstelstand ist jetzt der beste und war ich jetzt beim Besten oder war ich nicht beim Besten, hat mich immer beschäftigt und ich habe immer einen Geheimtipp gehabt, wo ich im Würstelstand war. Aber am Ende des Tages kann ich das nicht in eine Hauben- oder Diamantendimension bringen. Hast du auch einen Tipp?
Der Hans ist auf Suche in Wien. Bitte helft ihm. Also bitte kommentiert alle Würstelbuden. Was schon alles wurscht? Mhm. Ich noch nicht. Ich möchte endlich mal hin, aber da gehen wir nicht auf ein Würstel hin, da gehen wir auf.
Ja, nett fürs Würstel.
Fritti Misti. Oder wie heißt das mal?
Ja, Fritti Misti.
Würstelstandl. Wo gehst du gerne essen in München hin? Gibt's für dich ein Lieblingsrestaurant? Oder Botzen? Oder? Ein Wohnzimmer. Also gibt's für dich ein Lieblingsrestaurant, ein Wohnzimmer? Wo gehst du gerne öfters hin? Oder du musst doch jetzt keinen auslassen oder irgendwas. Das kann alles sein. Das kann Dreisteller sein, das kann ein Würstelstandl sein.
Das ist die schwierige Antwort.
Oder hast du irgendwas, was du gerne einfach hast, wo du gerne hingehst, was du sagst? Du hast eh schon von Tschechien geredet, von Prag, dass er das sehr angetan hat. Auch die Einfachkeit ein bisschen im Produkt, aber die Qualität auch sehr gut. Es muss nicht München sein, kann auch Bozen sein. Ist weniger befangen.
Das Problem ist, ich kann dir keine Lieblingsspots sagen, weil ich zu viel unterwegs bin, um mich nicht festlegen zu können. Ich könnte dir die Frage leichter beantworten, wenn ich nicht mit diesem Job verbunden wäre. Weil
gibt es einen Platz, wo du gerne hingehst, der kein Restaurant ist? Oder wo es kein Essen gibt? Gibt es einen Platz, wo du sagst, da fühlst du dich wohl und was jetzt nichts mit Essen, Trinken zu tun hat? Ja, Gegenfrage, genau. Wenn wir so, wenn du schon sagst, passt, respektiere ich, akzeptiere ich. Aber gibt es einen Platz, wo dich, Hans, wo du dich wohlfühlst? Andere Leute gehen halt essen, um sich dort wohlzufühlen. Du bist wahrscheinlich mal, weil du so im Business bist, gern woanders.
Machen wir es mal umgekehrt. Ich kann den einen Platz nicht wählen. Ich glaube, dass es für sehr viele unterschiedliche Situationen die richtigen Plätze gibt. Ich glaube, dass du in Wien hervorragend in einem Beisel sitzen kannst, beim Heurigen sitzen kannst und du sagst, da geht die Welt auf, da fühlst du dich wohl. Und de facto geht es jetzt gar nicht dann um die Gastro-Qualität, sondern ich muss es gerade überlegen, ich habe in Wien.
Aber du kannst dich in Wien ja nicht in jeden Heurigen gern reinsetzen und auch nicht in jedes Beisel.
Kannst du nicht?
Nein, sicher nicht. Du kannst in Paris ja auch nicht in jedes Bistro gehen.
Nein, genau.
Ja, wenn du nach Paris fährst und glaubst, du kannst einfach in ein Bistro reinlaufen,
ja.
Na, viel Spaß. Also du wirst richtig schlecht essen. Ja, also du hast Glück, aber die Chance ist viel größer, dass du katastrophal bist.
Ja.
In der Stadt, wo es die besten Bistros gibt. Aber die musst du halt auswählen.
Das stimmt. Also es gibt immer so Plätze, wo du sagst, in dem Moment möchte ich da nicht mehr aufstehen. Und dann wäre ich gerne. Und dann kommt halt das Nächste. Ich war in Paris, total begeistert von der Neueröffnung von Ducasse. Ist ein Palais, kocht dort mit dem Prinzip keine Pinzette. Ducasse sagt, er möchte in diesem Restaurant keine Pinzette haben. Mhm. Kein Fine Dining.
Weil Köche einfach so wahnsinnig gerne mit Pinzetten auch anrichten oder so in diesem Will Kontext passiert.
Er möchte auch dieses Restaurant definitiv nicht in irgendeinem Guide haben, im Michelin oder im Comio oder irgendwo, weil ihn das nicht interessiert. Klammer auf. Natürlich interessiert ihn das alles und am Ende des Tages ist es ein gutes Marketing. Aber das Restaurant, das wir da besucht haben und das war ein Testessen, ist ein Palais im Emily in Paris, haben die hinten in dem Saal gefeiert, die Abschlussparty gemacht. Das ist eine Pilgerstätte für alle Emily in Paris Fans.
Eine sehr bekannte Netflix-Serie, falls ich das jemand nicht weiß.
So gesehen war dieses Restaurant ikonisch, wo du sagst, ich möchte den Moment anhalten. Ich find's dort gerade gigantisch. Wunderbar. Ja. Also ich glaube, es gibt immer so Plätze, die du besuchen musst, wo du sagst, es gibt in Bozen die Löwengrube als Gasthaus, Wirtshaus, sehr gehoben, wo ich sage, ja, für den Moment, in dem du dann dort bist, ikonisch, du möchtest dort sitzen bleiben, du nimmst das mit. Und ich glaube, so Plätze gibt's. Deshalb, ich kann es nicht priorisieren. Ich kann nur sagen, ich würde auch gar nicht sagen, außer du wohnst irgendwo und dein Italiener um die Ecke oder dein Beisel um die Ecke ist dein Platz, wo du ankommst. Dann spielt aber die Qualität gar keine Rolle, sondern dann ist es wichtig, dass es dort ist. Also bin ja in Hitzing aufgewachsen in Wien. Und dann bin ich so langsam weggegangen zum Studieren und meine Brüder haben noch in Wien gewohnt und dann haben wir bei Freunden in der Salesianergasse in Wien, ist quasi eine lange Straße, die zum Belvedere führt, unten vom Heumarkt, wunderbare Wohnung gehabt. Große Wohnung, vorne hat die Großmutter noch gewohnt, weil es Freunde von uns waren, die das vermietet haben. Und die alte Baronin hat vorne gewohnt und hinten war unsere Wohnung. Und auf dem Weg gab es ein Lokal, das hieß Satchmo. Und der Satchmo hat irgendwie immer alles irgendwie studentisch quasi wunderbar irgendwelche griechischen irgendwas gemacht. Also was immer ja an Melanzane oder an Ding gemacht hat. Das Essen, wenn du es heute bewerten würdest, würdest du sagen, na, okay, Fragezeichen. Es war aber das Wohnzimmer. Es war das Wohnzimmer, auch für meine Brüder, um zu sagen, okay, während dem Studium oder dann zurückzukommen und zu sagen, komm, treffen wir uns schnell am Satchmo oder irgendwer geht da noch hin. Also ich habe etliche Absacker im Satchmo erlebt. Da geht es dann nicht um die Qualität. Also insofern sage ich, das ist so ein bisschen meine Schwierigkeit zu sagen, okay, gastronomisch gibt's immer wieder Plätze, auf die du dich einlässt, die du immer wieder besuchen wollen würdest. Dein Wohnzimmer hat manchmal ganz andere Zugeständnisse zum Platz, zur Nähe, wo du bist, um schnell noch einen Absacker zu nehmen und da zu hocken. Und da geht's da nicht immer um die gastronomische Qualität.
Erinnert mich bitte nächstes Mal dran, wenn mich wer fragt nach meinem Lieblingsrestaurant, dass ich so aushole. Hans, wir haben wenigstens 2-3 Tipps mitgenommen. Aber ich verstehe natürlich, dass du das nicht mit einfach Ja oder Nein beantworten kannst, oder? Das will man auch gar nicht. Du kannst nicht,
ich kann nicht, ich bin befangen.
Aber wenn du in Hitzing aufgewachsen bist, musst du Rapidler sein, oder?
Nein, war ich nie.
Du, ich muss jetzt nochmal kurz was nachfragen, weil ich in meiner Konzentrationsspanne und du so ein guter Redner bist. Ganz wichtig, ich habe dich gefragt, wie man nämlich Tester oder Testerinnen rekrutiert. Und du hast ja gesagt, wir sind alles Ingenieure und ihr zusammen zerlegen. Ich würde mich ablenken lassen. Aber wie rekrutiert man jetzt Tester oder Testerinnen? Genau. Okay. Wie kommt man zu den Ingenieuren?
Ja.
Wie lernt man die kennen? Bewerben sie sich oder kommt der Gourmet auf dem hinzu oder kommt, wie läuft sowas?
Also muss man mal dazu sagen, dass zu diesem Testen leider auch immer dazu gehört, dass du nicht einfach, weil du jung und inspiriert bist, so ohne weiteres Tester werden oder Testerin werden kannst. Weil du brauchst Zeit. Du musst in Restaurants gewesen sein, du musst gegessen haben. Insofern bildet sich ja dann auch schon eine, sagen wir mal, etwas etabliertere sogenannte Kritikerschaft raus.
Aber die, lieber dein Herrn sagt, schau, ich habe da und da alles gegessen, das sind meine Rechnungen, oder wie heißt bei das nach?
Sind ja oft Journalisten, die sowieso schon schreiben, die darüber berichten. Du hast eben, wie gesagt, auch Leute, die aus der Branche kommen, ob es Köche sind. Der Michelin hat zum Beispiel rekrutiert fast nur aus Köchen heraus. Okay. Bei Köchen ist das Problem, dass sie zu technisch sind. Die sehen nur den Teller.
Ja.
Und die vergessen viel. Das, was sie am Teller sehen, ist hervorragend, also gar kein Vorwurf. Aber wenn du eine breitere Sicht haben willst, dann willst du nicht immer nur Teller fixiert. Aber du hast im Grunde genommen mit Leuten zu tun, die sich schon irgendwie in dieses Thema bewegt haben und eine gewisse Vita dahinter legen können und sagen, okay, hier schreibe ich darüber, hier berichte ich darüber, hier habe ich meinen Blog, hier bin ich selbst aktiv, testend oder eben, wie gesagt, in der Gastronomie tätig gewesen oder bin tätig und so entwickelt sich das eigentlich. Also das heißt, du fischst nicht unter komplett Überraschungskandidatinnen und Kandidaten, wo du sagst, oh, spannend, der kann ja richtig gut singen. Und das wussten wir nicht, sondern du hast schon eine gewisse Historie, die wer mitbringt.
Und wird das dann ausgeschrieben oder?
Nein, das ist wirklich Netzwerkarbeiten. Das sind durchaus Leute, die sich blind bewerben, die sagen, ich würde das gern machen.
Okay, passt. Auf Eigeninitiative quasi oft.
Genau. Und dann rekrutierst du natürlich auch viel unter Leuten, die sowieso einen
Blog
sind
haben oder sowas schreiben.
Ja.
Und gibt ja auch viele Tester, die für mehrere Magazine bewerten oder für mehrere.
Meiner Meinung nach sowieso fast nur noch Tester, Testerinnen, die für mehrere das machen. Und das ist übrigens auch ein spannender Punkt. Meistens zahlt einer und es wird mehrfach verwertet, was ein Handshake-Deal ist zwischen den Testerinnen und Testern und dem Auftraggeber, dass du im Grunde genommen weißt, okay, der Bericht wird nochmal wo erscheinen.
Ja, genau. Er geht einmal raus, erstmal da und dann kommt ein anderer Teil dazu.
Und er verwertet es einfach mehrfach.
Ja.
Oder sie verwertet mehrfach. Das ist ein Handshake-Deal, das weißt du. Ja. Die Frage ist nur, wenn die weggehen oder das nicht mehr machen, die zahlen dafür, wo kommt dann noch das Geld für die Tester her? Wenn die anderen immer nur davon profitieren, dass sie zwar das abdrucken und ein Zeilenhonorar zahlen, aber die Rechnung fürs Restaurant nicht mehr zahlen. Also wer macht das dann?
Ja.
Und ich glaube, das wird, meiner Meinung nach, wird dieses Thema kritischer werden. Also wie viel Testerfirmen können sich die Testerinnen und Tester noch leisten, wird ein Thema.
Das ist ja schon länger ein Thema wahrscheinlich, oder?
Ja, ja, ist es.
Wie viel Geld ist in der Bewerterbranche allgemein noch drinnen? Also wie viel ist noch drinnen? Das frage ich dich jetzt oder einfach mal grob. In dem ganzen Geschäft noch mit Restaurantführern, Weinführern. Das Internet ist gerade nicht der Segen, weil du kannst auf ChatGPT fragen, einfach sagen, hey, wo gehe ich heute essen hin? Ich bräuchte mindestens
Genau.
Auf dem Niveau essen. Wer gibt noch Geld aus für, wer kauft sich einen Führer?
Immer weniger. Also das größere Problem ist, dass die Kunden nicht mehr für die Bewertung zahlen.
Ja.
Weil sie zum Teil landläufig der Meinung sind, wenn ich auf Google gehe, kriege ich ja auch einen Bericht.
Genau.
Und das ist Schrott. Weil erstens kannst du bei Google die Negativbewertung wieder runternehmen. Zweitens, diese Feinheit der Betrachtung hast du nicht. Wollen die ja auch gar nicht. Ist auch kein Thema. Aber meiner Meinung nach scheitert das System erstmal daran, dass die Kunden nicht mehr dafür zahlen, also ein paar zahlen noch, aber dass sie für die Bewertungen nicht mehr zahlen. Das ist, glaube ich, ein großes Thema. Die Restaurants sind so geschröpft und es ist auch schwierig. Die zahlen nicht dafür, dass sie noch Promo-Packages machen. Das machen die. Aber am Ende des Tages, darüber kriegst du es auch nicht. Das heißt, der Kunde zahlt nicht mehr, der die Rezension kriegt und die Bewertung vorliegen hat. Und das Restaurant kann sich's auch nicht mehr so leisten. Beim Wein ist es ein bisschen anders, weil dort sind die Winzer interessiert, dass sie die Bewertungen bekommen. Und die Kunden sind interessiert, dass sie gute Bewertungen haben für die Weine. Das ist noch in sich noch strukturierter. Und bei den Restaurants wird es immer schwieriger.
Wo siehst du dann da die Zukunft?
Ich glaube, am Ende des Tages nur noch über Internationalisierung, wie wir es jetzt in Österreich schön gesehen haben. Wenn der Michelin reingeht, kann dir ein Gastronom vorrechnen, was er davon hat, dass er eine solche Bewertung hat. Das heißt, es gibt international für mich auf dem größeren Level eigentlich nur den Michelin, der diese Internationalität schafft. Das schafft Comio nicht, das schaffen die anderen sowieso nicht. Und die Googles und TripAdvisors sind keine, die sind nicht die Qualität, die du da brauchst. Also musst du eigentlich das Prinzip von Michelin nehmen und sagen, okay, wenn wir überhaupt merkfähig unterwegs sind und skalieren wollen, dass Tourismus-Offices dich finanzieren, dass große Marken in dem Kontext stattfinden wollen, dann musst du es international hebeln. Und dann brauchst du aber auch die internationale Reichweite. Sonst bist du raus. Und ich glaube, die Zeitungskritik im lokalen Bereich oder der einzelne lokale Kritiker, der hat seinen Bestand. Der wird sich für sich in einem One-Man-Office, wird er das auch leisten. Aber ich sag mal, wenn du es größer machen willst, wirst du es nur über größere Internationalität haben und dann musst du in so und so vielen Ländern präsent sein.
Also es funktioniert entweder klein-klein oder nur ganz groß-groß. Das mittendrin ist...
Meiner Meinung nach, ja. Also die Süddeutsche, die hier in München über die Restaurants berichtet, die hat ja noch ganz andere Refinanzierungsmöglichkeiten und Berichte, die berichtet über die Politik, die berichtet über das Lokale, die berichtet
kann
über
aber
die
natürlich auch nicht alles abdecken.
Nein, die Zeitung, die erfüllt den lokalen Job. Ja. Und dann gibt es so ein paar lokale Kritiker, hier in Deutschland zum Beispiel Gusto macht einen super Job. Die machen das lokal und dafür werden sie auch gewertschätzt. Aber sobald du einen gewissen Aufwand hast, bist du eigentlich dazu verdammt, das zu internationalisieren. Weil sonst fängst du mit blöden Modellen an, nach dem Motto, liebes Restaurant, du kannst auch ein bisschen bessere Bewertung haben, aber da musst du halt ein bisschen mehr zahlen. Und damit bist du korrumpiert. Dann ist es vorbei.
Hast du bei das glückliche Drama.
Ja.
Danke, Hans.
Danke.
Das war ein sehr schönes, erfrischendes Gespräch.
Danke dir.
Und damit wir auch da ganz entspannt rausgehen, trinken wir jetzt noch eine Bio-Pellage. Vom Stiegelgut Wildshut. Was Erfrischendes. Hast du nie getrunken? Oder hast du vorher erzählt, du hast schon mal getrunken?
Ich habe
sogar im Sens-Restaurant in Salzburg.
Ja, genau.
Ich Bier mit Champagnerhefen vergoren. Wie schmeckt dir das?
Sehr spannend, sehr gut. Braucht seinen Moment. Aber ich kann nur sagen, tolle Konzepte, wenn sich Brauereien mit solchen Themen beschäftigen, weil es die Qualität zeigt, die du aus solchen Produkten rausholen kannst.
Ja.
Also insofern.
Auch die Vielfältigkeit finde ich absolut.
Ja. Ich finde es vom Geschmack toll. Ich finde es überraschend, was du mit deinem Bier anstellen kannst, jetzt mal blöd gesprochen. Und ich finde die Idee toll. Also,
dann kann ich mich nur anschließen. Ja, Bio-Pellage von Stiegelgut Wildshut. Natürlich Bio. Zum Abschluss. Wir lassen den Abend ausklingen, bevor wir uns in die Hapfen hauen. Danke dir, mein Lieber. Es war wirklich super unterhaltsam. Danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bedanken uns bei unserem Schaumweinpartner, Schaumweinkonto, für die tolle Flasche Champagner. An Stiegelgut Wildshut für den tolle Bio-Pellage. Die habe ich übrigens noch eine extra Flasche mitgebracht.
Vielen Dank.
Für andere Tage. Und danke dir. Magst du noch irgendwas ausrichten? wünsche an die Liebsten Grüße.
Nein. Grüße an die Nation. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr da wart. Und super schönes Gespräch. Danke.
Danke für die Zeit. Bis in zwei Wochen, meine Lieben. Bussi und Papa.
Danke fürs Zuhören und danke an unsere Podcast-Partner Schaumweinkontor und das Stiegelgut Wildshut. Redaktion, inhaltliche Begleitung und Schnitt Leni Almer. Produktion Radio Content Austria. Abonniert uns gerne auf allen Podcast-Kanälen und besucht uns auf www.kalkundkegel.com. Bis zum nächsten Mal. Cheers und tschüss.